Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Ohren auf Weltreise heißt ein neues Buch von Stefan Franzen. Und das ist im Grunde ein klingender Kalender. 366 globale Musikgeschichten hat er darin versammelt, mit denen man jeden Tag in eine andere musikalische Region auf der Welt reisen kann. Und unter anderem gibt es spannende Dinge über diesen Musikstil hier zu erfahren.
Chega de saudade, a realidade. Sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
João Gilberto ist das, einer der Erfinder der Bossa Nova. Und jetzt begrüße ich erstmal Stefan Franzen. Hallo.
Hallo, Frau König. Ich freue mich sehr.
Erstmal müssen wir jetzt zu Beginn die Klo-Frage klären. Was hat denn die Bossa Nova da verloren?
Frau König, jetzt spoilern Sie quasi mein schönstes Geheimnis. Die Leute kaufen das dann das Buch nicht mehr. Nein, ich verrate es gerne. Also João Gilberto hat die ganzen Samba-Percussion-Muster auf die Gitarre übertragen tatsächlich. 1956 bis 58. Das war ein langer Prozess. Und um das richtig auszuprobieren, hat er sich tatsächlich auf einem Klo eingeschlossen, weil die Akustik da so schön war und der Hall wahrscheinlich viel besser, als wenn er das im Schlafzimmer gemacht hätte. Und so konnte er dann diese ganzen komplizierten Percussion-Muster eben auf seine 6 Seiten übertragen und das ausprobieren.
Eine der Geschichten aus Ihrem neuen Buch ist das Ohren auf Weltreise. Sie sind schon lange als Musikjournalist auf der ganzen Welt unterwegs, interessieren sich viel für die Musik anderer Kulturen. Hatten Sie denn diese ganzen Geschichten quasi schon in der Schublade?
Viele davon, ja. In 30 Jahren sammelt sich so einiges an und das ist dann aus so einer pandemischen Situation raus entstanden. Ich konnte als Musikjournalist wie viele andere nicht reisen und hatte viel Zeit darüber nachzudenken, was war mir während dieser 30 Jahre wichtig, welche Musik hat mich geprägt, welche Begegnungen mit Künstlern und irgendwann hatte ich dann den Wunsch, das zu bündeln. Dann war natürlich die Frage, wie bündel ich das jetzt? Ich wollte kein Lexikon schreiben in irgendeiner trockenen Abhandlung. Irgendwann kam dann die Idee dieses Kalendariums. Es wäre doch schön, der Leserschaft pro Tag so eine ganz kleine Geschichte mit auf den Weg zu geben. Auch Leuten, die sich mit globaler Musik vielleicht überhaupt nicht auseinandersetzen, die eher vom Rock, vom Jazz, von der Klassik kommen. Und so eine Seite, die kann man jeden Tag mitnehmen. Das hat man schnell gelesen und kann vielleicht als erster Anstupser gelten, um dann vielleicht mal tiefer da einzutauchen.
Ohren auf Weltreise bei dem Titel, da fällt einem natürlich schon dieser Begriff Weltmusik ein, der ja seit einigen Jahren nicht mehr gang und gäbe ist, davor viel verwendet wurde. Sie sprechen ganz bewusst von globaler Musik. Was ist da der Unterschied in der Perspektive?
Naja, die Weltmusik, die entstand in den späten 80ern als Marketingbegriff und hat sich dann so festgefressen. Aber was verbirgt sich hinter Weltmusik? Ich meine, wir sind ja alle in der Welt. Mhm. Das heißt, Elvis Presley ist genauso Weltmusik wie Edvard Grieg. Insofern finde ich globale Musik ein bisschen treffender, denn es geht darum, dass diese ganze Musik, sei es jetzt persische Klassik, sei es brasilianische Musik, sei es, ich weiß nicht, irgendwas aus Java, dass das eine lokale Färbung hat und die ganzen lokalen Färbungen zusammen machen dann eben das Globale aus.
Welche Geschichten aus diesen vielen Erlebnissen, aber auch irgendwie Recherchen, die Sie da gemacht haben, welche haben dann Eingang in das Buch gefunden? Das war ja bestimmt schwierig, das auszuwählen.
Das war sehr schwierig, aus zweierlei Gründen, weil es einfach so viele Begegnungen gab. Zum einen, zum anderen auch, man muss ja 366 Tage dann auch wirklich, jeden Tag muss man ja füllen. Und irgendwann war es ein gigantisches Puzzlespiel. Ich saß dann da mit einem riesigen, tatsächlich noch handschriftlichen Kalender, habe dann da drauf geguckt und leider ist es ja so, dass nicht gleichmäßig Geburtstage und Sterbedaten und politische Ereignisse oder musikalische Veröffentlichungsdaten gleichmäßig gestaffelt sind, sondern es gibt dann Tage, an denen sind 10 Sachen passiert und es gibt Tage, an denen ist einfach gar nichts passiert. Und das dann irgendwie noch voll zu kriegen, wurde am Schluss immer problematischer. Aber irgendwie hat es dann gepasst. Ja, und wenn Sie mich auf die Begegnung ansprechen. Also ich weiß gar nicht, was ich da rausgreifen soll. Mir fällt jetzt spontan ein, dass ich in Ghana den Ibo Taylor getroffen habe, eine Legende der afrikanischen Popmusik. Der saß da in der Universität mit seinem leuchtend blauen Gewand und ich kam da mit meinem Mikrofon an. Und das ist ja wirklich ein herausragender Mann, der mit Fela Kuti gejammt hat in den 60ern und dann irgendwann in den 90ern oder 2000ern eine Stelle bekommen hat als Gitarrenlehrer an der Universität. Der konnte mir dann die gesamte afrikanische Popmusik runtererzählen.
Wahnsinn.
Oder zum Beispiel, was mir noch einfällt, ist Paddy Bush. Das ist tatsächlich der Bruder der Popsängerin Kate Bush, der mal in der Schweiz war, um über seine Weltreisen zu erzählen. Der interessiert sich ja wahnsinnig für Balkanmusik, für madagassische Musik, hat einen Vortrag gehalten, auch Röhrenzither dazu gespielt. Und ich konnte ihn dann nach diesem Vortrag treffen und wir haben uns dann irgendwie 2 oder 3 Stunden beim Tee festgequatscht und sind dann mitten im madagassischen Klanguniversum gelandet. Eigentlich wollte ich ihn dann noch ein paar Sachen zu seinem Schwesterchen fragen, aber dazu kam es dann gar nicht mehr.
Ja, es wird schon deutlich, dass es ein sehr persönliches Buch ist. Sie selbst waren aber ja nicht an allen Orten dieses Buches, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben sich vieles auch digital erschlossen, weil ja mittlerweile auch so viel Musik digital verfügbar ist, ohne dass man reisen muss. Finden Sie denn, die digitalen Möglichkeiten haben das Hörverhalten generell offener gemacht? Also hören die Menschen globaler Musik aus Ihrer Sicht?
Schwierige Frage. Also zum einen ist natürlich auf YouTube, Spotify und so weiter alles potenziell vorhanden. Man kann, wenn man das entdeckt, wirklich sich alles erschließen. Aber es gibt ja diese unseligen Algorithmen. Also wenn man sich irgendwas angeguckt oder angehört hat, dann werden einem 10, 20 neue Sachen vorgeschlagen. Mhm. Die sind aber alle irgendwie in dieser Klangblase drin. Also die leiten sich ab aus dem, was man gerade gehört hat, sind dann ähnlich und es heißt dann nicht unbedingt, dass man dadurch wirklich völlig andere spannende Sachen entdecken kann. Also da bin ich recht optimistisch, dass Leute wie ich, Musikjournalisten, die ein offenes Ohr für alles haben und sich nicht nur an digitalen Algorithmen orientieren, dass die vielleicht doch noch als alternative Influencer weiter existieren dürfen.
Unter anderem vielleicht dann mit Ihrem neuen Buch Ohren auf Weltreise heißt das. Es erscheint morgen am 25. April und da steht im Kalender ein Titel vom portugiesischen Liedermacher José Afonso. Welche Geschichte haben Sie dazu aufgeschrieben?
Ja, José Afonso war eine ganz wichtige Ikone in Portugal während und vor allem vor der Nelkenrevolution, die sich morgen zum 50. Mal jährt. Ich durfte seine Tochter tatsächlich noch in Berlin treffen. Die hat bis vor kurzem in Berlin gewohnt und mir die ganze Geschichte ihres Vaters erzählt. José Afonso hat in seinen Liedern immer gegen den Faschismus gekämpft, gegen den Kolonialkrieg, den Portugal ja jahrzehntelang geführt hat, ist dadurch natürlich eine persona non grata geworden, musste seine Platten im Ausland aufnehmen und war dann 71, 72, glaube ich, auch noch in diesem Hochsicherheitstraktgefängnis, wo auch politische Gefangene festgehalten worden sind. Und er hat dann am Vorabend oder in der Nacht der Nelkenrevolution dieses berühmte Lied Grandola Villa Morena geliefert als Startsignal für die Befreiungsarmee auf Lissabon zuzumarschieren und die faschistischen Bastione dann zu stürmen. Und das Lied, was ich ausgewählt habe, das ist Venha Mais Cinco. Das ist noch ganz kurz vor der Revolution entstanden. Man hört da aber auch schon so ein bisschen die Aufbruchstimmung. Jetzt geht's demnächst los. Wir werden frei sein. Wir werden die Fesseln abschütteln. Das steckt in diesem spielerischen Tireli-Refrain schon ganz deutlich drin.
Vielen Dank, Stefan Franzen, für diese schöne Einführung zu diesem Lied und zu Ihrem Buch Ohren auf Weltreise.
Sehr gerne.
Was wir jetzt hören.
Mais cinco, uma sentada que eu pago já. Do branco tinto, se houver isto que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe uma pita e põe-no a andar. De espada à cinta, já creio que é rei da quem dá lá em mar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar. Que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Que
Der portugiesische Liedermacher José Afonso hier im Deutschlandfunk Kultur.